Der Predigttext steht in Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Die Rückkehr der Geretteten ist es überschrieben. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und von Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zungen des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
Ja, es stimmt. Ich wusste bis Donnerstagabend nicht, dass ich heute hier bin. Es ist unserem Sohn geschuldet. Gerhard bleibt. Der Vorname hat sich geändert. Aber ich denke, da könnt ihr mit leben, aber ihr müsst auch damit leben. Ich lege meine Uhr hier hin und ihr wisst, was das bedeutet, wenn ein Redner seine Uhr hier vorne hinlegt. Das bedeutet nichts. Mitten in Ägyptens Wüste steht ein riesengroßes Dings. Hinten Löwe, vorne Dame, jeder weiß, das ist die Sphinx. Sehnsuchtsvoll in Richtung Westen schaut sie steinernen Gesichts. Würde sie nach Osten gucken, wäre es egal, auch da ist nichts. Ich denke, dass das ein typischer Heinz Erhardt-Text ist. Ich liebe ihn. Aber wir werden merken, der Text hat etwas auch mit unserem Text zu tun und der verlesene Text ist auch ein Adventstext, das werden wir auch gleich feststellen. Liebe Geschwister, auch in dieser Predigt zum zweiten Advent spielt die Wüste eine Rolle. Die Wüste als ein Ort der Hoffnungslosigkeit und die Wüste auch ein Ort der Entbehrungen. Und irgendwie ist ja das Synonym, das Bild für unsere heutige Zeit sicherlich nicht gewagt. Aber dieses Bild, was wir heute Morgen hier gelesen haben in diesem 35. Kapitel, ist auch ein Bild oder ein Ort des Eingreifen Gottes, wie diese Wüste in einen blühenden Garten verwandelt wird, mit Wasserströmen, mit erwartungsfrohem und hoffnungsvollem Leben, sich in diese Zeit auch verwandelt. Seht, wir haben es hier mit einem Text zu tun, der über 2700 Jahre alt ist und der an die Adresse natürlich in erster Linie an das Volk Gottes, an das Volk Israel gerichtet ist. Ich habe so gedacht, wer das Buch Jesaja an dieser Stelle lesen würde oder wir würden aus der Bibel den Kontext dieses Kapitels, die Kapitel 34, 33, aus der Bibel verlieren auf der Straße und ein Mensch, der distanziert vom Glauben lebt, würde diese Blätter finden, sie identifizieren als Blätter aus der Bibel. Ich glaube, er würde sich nie für den Glauben öffnen. Gerade das Kapitel 34, ich habe das heute Morgen nochmal gelesen, ist so eines der düstersten, blutrünstigsten Kapitel, die wir in der Bibel fast finden. Und somit ist dieser Text, den wir hier finden, so völlig deplatziert. Der ist wie so ein Punktstrahler mit einer völlig anderen Gewichtung. macht er das plötzlich hell und führt in ein völlig anderes Licht. Das Land befindet sich in äußerster und auch anhaltender Bedrängnis und die Belagerung Jerusalems zur Zeit Hiskias durch den assyrischen König Sanherib, das stand unmittelbar davor. In der Finsternis von Gericht und dunkler Erwartung, das ist das, wo das Volk jetzt stand, ist, wie ich sagte, unser Text irgendwie deplaciert. Der passt so nicht dahin. Er passt nicht in das Bild dieser geschilderten Szenerie. Ihr Lieben, es ist ein Text, der zu Bildern herausfordert. Ich beerdige sehr viele Menschen in letzter Zeit, fast jede Woche einen, manchmal auch zwei. Und mir ist es wichtig, bei jeder Trauerfeier auch zu sagen, dass der Mensch, der verstorben ist, eine Geschichte hatte. Eine Geschichte in dieser Zeit und Welt. In dieser Geschichte hat er seinen Platz gefunden. In der Finsternis dieser Welt redet jetzt Gott in Bildern. Und gerade bei der Bewältigung von Trauer helfen uns Bilder. Bilder der Erinnerung, die tun gut, die helfen bei der Bewältigung der Trauer. Nicht ein Wort oder eine Geste so dahingesagt, sondern es sind Bilder, auch der Erinnerung, die uns helfen. Und dieser Text ist reich an Bildern. Und wenn wir ihn bewusst lesen, setzen sich diese Bilder auch wieder zu eigenen Bildern um. Und wenn wir in der Bibel lesen, empfinden wir das auch so. Mir erschließt sich ein Text sehr viel mehr, wenn ich in diesen Bildern denke, mich hineinversetze in die Situation. Ihr Lieben, das ist ein mutmachender Weckruf. Dieses ganze Kapitel wird zu einem Appell, die müden Hände und die wankenden Knie stark zu machen. Ein Weckruf auf dem Fundament mit einem neuen und einem hoffnungsvollen Blickrichtung. Darum geht's ja. Und genau das lässt dieser alttestamentliche Text zu einem adventlichen Text werden, mit dieser Aussage: Seht da, seht hin. Die neue Blickrichtung, da ist euer Gott. Mehr noch, er kommt und mehr noch, er wird euch helfen. Das ist Advent. Siehe da, er kommt. Ich meine, wer alt ist oder schon älter geworden ist, auch wie ich gehöre schon dazu, obwohl ich, wenn ich jeden Tag im Altenheim bin, da bin ich das Nesthäkchen. Das ist eine ganz tolle Sache. Die Woche habe ich jemand gratuliert. Die Dame ist 100 Jahre alt geworden. Das ist mal was, oder? Da habe ich noch 30 Jahre vor mir. Das ist eine ganze Generation. So wird dieser Text auch zu einer mutmachenden Ansprache an uns. Er beschreibt auch unsere müden Hände, unsere wankenden Knie, unsere verzagten Herzen und die Furcht, die auch das Volk Gottes und auch uns beschleicht und manchmal im Griff hat. Vor euch steht kein Überflieger in dieser Pandemiezeit. Ich kenne auch die Situation der Angst. Auf meinem Desktop haben wir unsere drei Enkelkinder. Und wenn ich die morgen aus dem Bildschirm, wenn ich ihn anmache, sehe, dann segne ich sie. Weil ich denke, in welche Zukunft werden die Kinder hineingehen? Der Jüngste mit 7 Jahren. Was wird mit ihm sein in 63 Jahren? Dann ist er so alt wie ich. Wie sieht diese Welt aus? In was gehen oder man könnte ja fast sagen, stolpern wir in dieser Zeit hinein? Natürlich macht das Angst. Und ich merke, wie dieser Riss durch die Gemeinden geht. Ich bin fast jeden Sonntag in einer Gemeinde. Und ich höre überall die gleichen Stimmen, wo diese Dinge durch die Gemeinde hindurchgehen. Der Polemisierung auch der ganzen Situation, wie gehen wir damit um, was sollen wir tun? Und ich werde mich hüten, hier eine Stellung abzugeben. Und trotzdem finden wir eine Hilfe. Wir leben eben nicht in dieser äußeren Umzingelung, nicht in diesem babylonischen Exil. Vor uns in Toren steht kein mächtiges assyrisches Heer, und trotzdem finden wir in diesen Bildern, in unserer eigenen Nachfolge, und vielleicht sitzen heute Morgen auch Menschen hier, die sind innerlich bewegt, ausgelaugt und haben Angst. Solche, und ich erlebe das ja hautnah mit, auch in meinem Dienst dort im Seniorenheim, das ist das stärkste Jahr, was ich in meinem Leben als Christ erlebt habe, bis hierher. Diese Gespräche jeden Tag, in die Zimmer einzutreten und mit älteren Menschen zu sprechen, manche nehmen nichts mehr wahr, andere sind dankbar für ein Wort. Viele sind keine Christen. Und wenn ich diesen Leuten ein Lied singe, ich bin früher, so wie ich angefangen habe, da war mein erstes Lied Stern, auf den ich schaue, das war das Einzige, was ich auswendig kannte. Und dann stellte ich fest, viele Ältere kannten das Lied überhaupt nicht. Also habe ich umgeschwenkt. Jetzt singe ich an den Betten, mein Vater war ein Wandersmann. Und wenn ich dann vor den Betten stehe und schwenke meinen Hut und tralala, dann verändert sich etwas im Blick dieser Menschen. Und wenn ich dann ein Gebet spreche, dann kommt unter der Bettdecke beide Hände hervor und sie falten ihre Hände. Und wenn ich gehe, dann haben nicht wenige Tränen in den Augen. Eine tolle Arbeit. In dieser Zeit der Einsamkeit, der Krankheit. Wir bekommen einen neuen Blick auch, und ich schwenke jetzt nicht ab, auch für das Alter. Das größte Problem ist, im Alter abhängig zu werden. Dinge, die selbstverständlich sind, nicht mehr alleine tun zu können. Und ich kriege eine neue Ehrfurcht vor dem Alter. Und ich kriege eine neue Ehrfurcht vor denen, die dort arbeiten. Uns wurden ja Klischeebilder immer wieder eintrainiert, dieser Menschen. Die kommen längst nicht dem gleich, was diese Leute dort an den Senioren leisten. Betet auch für diese Menschen, die dort in diesen Häusern ihre Dienste tun. Menschen in ihrer Traurigkeit, was gerade in diesen Zeiten auch der Vorweihnachtszeit aufbricht, die einen Verlust hatten, auch in diesem Jahr, und die mit jeden neuen Tag fertig werden müssen. Da stehe ich am Bett eines älteren Menschen. Er ist vor kurzem verstorben. Und er sagte zu mir: Herr Gerhard, ich möchte nur eins, heim zu meiner Frau. Die war vor 10 Jahren verstorben. Dieser Mann bekam das nicht unter die Füße. Ich möchte zu meiner Frau. Und so finden auch diese Aussagen dieses Jesaja-Wortes auch im Neuen Testament eine sehr interessante Parallele. Sie ist zurückzuführen auf Johannes den Täufer, dieser gewaltige Vorreiter und Zeuge Jesu, der Buße predigte und ausrief, als er Jesus auf ihn zukommen sah: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und dieser gleiche Johannes sitzt kurze Zeit später in einem Gefängnis, und die Dunkelheit seiner Zelle schleicht bis in die Tiefe seines Inneren hinein. So, und jetzt kommen die Zweifel. Jetzt kommen die Zweifel. Und so schickt er seine Jünger, seine Jünger zu Jesus mit dieser einen Frage: Bist du's? Bist du der Adventliche? Bist du der kommen soll? Bist du der, auf den wir warten? Ihr lieben Geschwister, so tief können Zweifel gehen. Und wenn wir Christen sagen, ich habe keine Zweifel, dann hinterfrage ich, ob sie überhaupt gläubig sind. Zweifel gehören zu unserem Christsein dazu, und manchmal ganz tiefe Zweifel. Bist du der, der da kommen soll? oder sollen wir auf einen anderen warten? So, und jetzt kommen wir zu unserem Text, auch hier direkt neutestamentlich, zurückgreifend auf diesen uralten Text. Erstaunt es uns nicht, dass der Glaube dieses gewaltigen Vorreiters Jesu in so tiefe Glaubenszweifel kommen? Was hätten wir geantwortet? Mensch, Johannes, diese Aussage war doch stark. Siehe das Lamm Gottes. Das hast du doch gesagt, hast du das vergessen? Eine andere Stelle, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzeln gelegt. Ein Aufruf zur Buße. Aber so ist Jesus nicht. Er weiß, eine solche Aufforderung an die eigene Anstrengung, die eigene Machbarkeit, an das eigene Profil hilft überhaupt nicht. So schickt er die Jünger mit dem Hinweis unseres Textes aus dem Alten Testament zurück zu Johannes. Geht hin und sagt Johannes, was ihr gehört und was ihr gesehen habt. Was denn? Blinde sehen, unser Text. Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Diesen Text, fast wortwörtlich, gibt Jesus ihnen mit auf den Weg, als Kennzeichnung seiner adventlichen Ankunft. Ich bin's. Ich bin der. In mir fokussiert sich all das. Geschwister, so werden die gesandten Jünger zu Boten der Herrlichkeit und der Macht Jesu, der im Mittelpunkt dieser Wunder steht. Und so ist es auch in unserem Text die mutmachende Ansprache Gottes, die Veränderung, die Hoffnung und die auch Mut schafft. Nicht unbedingt im Äußeren. Das Exil und die Bedrohung ist geblieben. Aber die Blickrichtung hat sich verändert. Zwischen den Entmutigten und ihren Problemen erkennen sie die Herrlichkeit Gottes. Mir fällt gerade ein, es gibt im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 5, eine sehr schwierige Stelle. Da heißt es, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten, ihn mit Öl salben und ihn damit eigentlich in der Tiefe, heißt es im Urtext, Linderung verschaffen. Andere übersetzen Heilung. In einer solchen Situation stand ich öfters. Und ganz besonders in Erinnerung, es ist Jahre her, stand ich an dem Bett nach längerer Begleitung von einer jungen Frau, die unheilbar krank war. Und irgendwann konnte man diese mutmachenden Verse einer Heilung nicht mehr sagen, denn es war greifbar, das geht zu Ende. Und jetzt kam ihr Wunsch des Praktizierens dieses Textes. Schwierige Situation. Die Erwartungshaltung war Heilung. Und so gingen wir der Ältestenschaft zu dieser Person und wir handelten kindlich einfach nach Jakobus 5. Und die Frau wurde nicht gesund. Aber was Entscheidendes änderte sich. Ihre Blickrichtung. Sie konnte mit ihrer Situation umgehen. Sie konnte sich auf den Himmel freuen, als noch junge Frau. Die Blickrichtung hatte sich verändert. Ohne dass die äußeren Umstände sich verändert hatten, ohne dass Heilung eingetreten war, so wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Auch hier eine neue Blickrichtung. Dieses ganze Kapitel 35 ist eine neue Blickrichtung, ein neuer Hinweis. Denken wir an die Kundschafter, die von Kadesh Barnea aus vor dem verheißenen Land standen. Nach kurzer Zeit, nach der Flucht aus Ägypten, zwar höchstens ein Jahr vergangen, wären sie schon im verheißenen Land gewesen. Und jetzt schickt Mose die Kundschafter raus. Und sie kommen zurück. Sie berichten von der Herrlichkeit des Landes, aber ihr Blick fokussiert sich auf was ganz anderes. 10 von diesen 12 Kundschaftern beginnen damit, ja, das Land ist gut. Und dann kommt die Einschränkung, allerdings. Das sind die Söhne Enaks, die Riesen. Und so geht es weiter und das Resümee ist, wir können nicht. Ihr Lieben, was wir anschauen, wo wir uns drauf fokussieren, das gewinnt Gewicht und manchmal sogar Macht über uns. Wenn du dein Leben baust auf den Materialismus, wird der Materialismus dein Leben bestimmen. Und wenn du dein Leben ausrichtest auf die Nachfolge Jesu, wird sie dein Leben bestimmen. Josua und Kaleb, diese beiden waren mit einer anderen Brille in diesem verheißenen Land. Seht, es gibt eine Verbindung, da bin ich zutiefst von überzeugt. Es gibt eine Verbindung zwischen unserer Glaubensschwachheit und unserer mangelnden Anbetung. Noch einmal, es gibt eine Verbindung zwischen unserer Glaubensschwachheit und unserer Anbetung, unserer Blickausrichtung. Wir leben noch in dieser Welt. Mit aller Schwachheit, die wir jetzt erleben, mit aller Ohnmacht, die uns jeden Tag begleitet. Wer hätte denn vor 3 Jahren gedacht oder vor 2,5 Jahren oder gut 2 Jahren, dass wir einmal so Gottesdienst feiern? Und wir wissen noch nicht einmal, wie es weitergeht. Wir leben in dieser Welt der Schwachheit und der Anfechtung. Wir leben in dieser Zeit, wo die äußeren Bilder, mit denen wir tagtäglich umgehen müssen, manchmal viel stärker sind als diese inneren Bilder, die wir tragen. Wir leben noch in der Etappe. Noch leben wir in der Wüste, noch haben wir das Ziel nicht erreicht, aber wir befinden uns, wie in unserem Text, auf einem Weg durch die Wüste. Neutestamentlich einem von Christus gebahnten Weg und somit zu einem lebendigen Weg. Wir kennen die alle die Aussage, ich bin dieser Weg. Geschwister, wir haben diese Hoffnung des Advent in unseren Herzen. Ich könnte es als Ausrufe und Fragezeichen gleichsam nennen. Das Ziel ist noch nicht erreicht, aber der Kommende ist unterwegs. Erheben wir unsere Häupter, wie Jesus das einmal gesagt hat, in seinen Endzeitreden. Die Hoffnung des zweiten Kommens Jesu in Macht und Herrlichkeit, wenn wir ausrufen, siehe da, ist unser Gott. Seht, jeder von uns denkt wieder in Bildern. Wie wird das sein? Wisst ihr, wenn hier vorne ein fast alter Mann steht und der sich auf das Kommen Jesu freut, dann ist das was ganz anderes, als wenn junge Leute hier sitzen, die das Leben noch vor sich haben. In unserer alten Gemeinde, wo ich war, da war so ein alter Bruder, der hat sich so gefreut mit seinen 86 Jahren, dass der Herr kommt. War immer sehr schwierig, denn viele junge Leute, die haben kein Amen darauf gesagt. Warum erwarte ich Jesus? Es gibt nur einen Grund, Jesus zu erwarten. Nicht, weil ich alt bin, sondern weil ich ihn liebe. Und gönnen wir unseren jungen Leuten, dass sie sich auch nochmal richtig ausleben. Also nicht so, gell, sondern mit schönem Leben, gesittetem Leben, christlichem Leben, gemeindegebundenes Leben. Nicht, dass ihr mir da einen Freifahrtschein abluchst. Gell. Seht, in der Finsternis der Umstände hat Jesus und Jesaja, Entschuldigung, komme langsam zum Ende, diese Vision, die sich ab Kapitel 40 in wunderbarer Weise konkretisiert, man könnte sogar sagen, personalisiert. Und das mit dem sogenannten Gottesknechtslied auch von Jesaja seinen Höhepunkt findet. Jesaja sieht visionär dieses Ziel, das Naheliegende für ihn und sein Volk, die Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, erst einmal. Die Erlösten des Herrn, so heißt es hier, werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen entfliehen. Gott schenkt seinem Propheten Aufblick, Durchblick und Überblick. Und das nicht nur in der begrenzten Sicht seines Volkes, sondern darüber hinaus in die ganze Heilsgeschichte Gottes. Und wenn wir uns an diesem gegenwärtigen Ausblick an 1. Korinther 2 erinnern, dann ist diese Vision eine gewaltige, was kein Auge gesehen, darauf gehen wir zu, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Dietrich Bonhoeffer schrieb aus der Gefangenschaft als letztes: In mir, ihr kennt diesen Text, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll, auch in den Anforderungen und den Umwälzungen und dem Tohuwabohu dieser Zeit. Amen.